Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist der deutschsprachige Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. In der letzten Episode habe ich ja ein paar Dinge über das Kap Horn erzählt und da ist mir eine Kleinigkeit entgangen, das ist mir erst jetzt nachträglich aufgefallen. Und zwar habe ich ja gesagt, dass Ushuaia die südlichste Stadt der Welt ist und das stimmt im Prinzip auch. Es gibt allerdings da noch einen Ort, der etwas weiter südlich ist, nämlich heißt er Puerto Williams und liegt auf der südlichen Seite des Beagle-Kanales und liegt auf einer Breite von 54 Grad und 56 Minuten Süd. Das heißt, er ist ein paar Seemeilen noch weiter südlich eben als Ushuaia. Der Beagle-Kanal ist außerdem die Grenze zwischen Chile und Argentinien, also nördlich ist Argentinien und südlich ist dann Chile. Dieser Ort ist vermutlich aber einfach deswegen weniger bekannt, weil er laut einer Zählung von 2012 ca. 2300 Einwohner nur hat, wohingegen eben Ushuaia 75.000 Einwohner zählt nach einer Statistik von 2019 und dementsprechend wird natürlich auch Ushuaia angeflogen und von größeren Schiffen angefahren. Dieses Wochenende hat ja die Bootsmesse in Tulln stattgefunden in Niederösterreich, wo ich natürlich auch dabei war und jede Menge Leute getroffen habe, aber eine Führung durch die Messe werde ich euch da heuer einfach ersparen. Unter anderem habe ich mich aber ein bisschen, oder beginne ich, habe ich ja schon vor längerer Zeit begonnen, mich mit dem Thema Verpflegung auf See auseinanderzusetzen. Und ja, da werden sich jetzt manche denken, ja, was ist denn da so interessant dabei, das machen wir bei jedem Turn. Ja, eh, das mache ich auch bei jedem Turn, aber normale Turns dauern nicht ein halbes Jahr. Und die Planung für ein halbes Jahr Lebensmittel vorzusorgen ist natürlich schon eine ganz andere. Unter anderem habe ich deswegen eine Liste bei mir in der Küche begonnen, wo ich aufschreibe, wann ich eben eine neue Dose Kaffee aufmache und solche Dinge halt, damit ich ungefähr eine Idee bekomme von wie viel von was braucht man denn eigentlich so, weil so mit Ad-Hoc-Rechnungen wird das dann nichts, auch wenn ich natürlich sehr gut eine zwei- oder dreiwöchentlichen Turn planen kann, auch wenn es 8 Leute sind. Aber ein halbes Jahr ist da doch eine etwas andere Nummer. Na, ich bin gespannt, was meine Einkaufskünste oder Planungskünste dann hergeben und werde natürlich dann dokumentieren, was ich tatsächlich gebraucht habe und was ich noch gebraucht hätte. Das Ergebnis davon wird es aber vermutlich erst in einem Jahr circa geben, ja. Nun gut, im letzten Podcast habe ich ja über OpenCPN berichtet und habe das auch wie immer auf dem Facebook gepostet. Also ich poste alle, immer wenn ich eine neue Folge veröffentliche, dann poste ich das ja auf Facebook und auf Twitter und in verschiedenen Gruppen und so weiter. Und natürlich auch den OpenCPN Podcast und offensichtlich ist ein extrem beliebtes Thema. Also nicht nur OpenCPN, sondern das gesamte, also alles, diese gesamte Bus, Elektronik und Plotter Software-Thematik ist offensichtlich sehr beliebt, weil es doch sehr rege Interaktion hervorgerufen hat. Und teilweise sogar, also den Kommentaren zufolge, irgendwie beinahe Religionskriege auslösen kann anscheinend. Ja, da kommt. Sind also sofort einige Schwarz-Weiß-Verfechter von dem einen oder anderen dabei. Es gibt ja, ihr wisst ja, oder wisst ihr vielleicht nicht, aber naja, euer wisst ihr bestimmt, es gibt ja verschiedene andere Themen, mit denen man in der Seglergemeinde auch Religionskriege auslösen kann, wenn man diese hervorbringt. Dazu gehört zum Beispiel die Diskussion über Binne versus Steuerrad oder die Diskussion über Rollgroß versus Lattengroß und da gibt es noch ein paar so Themen. Nun gut, wie dem auch sei, zurück zu OpenCPN. Irgendwer hat dann gepostet, ja, das ist was für Bastler und das möchte ich aber da schon dementieren. Also das ist nicht so, also alles, was ich euch da erzählt habe in den vergangenen Podcasts, das hat jetzt nichts mit Basteln und Löten zu tun, weil insbesondere deshalb, weil ich auf meiner Expedition keine Bastel- und Löt-Dinge brauchen kann, sondern die Dinge müssen einfach zuverlässig funktionieren. Das ist für mich ganz besonders wichtig, wenn ich da jetzt eben wochenlang im kalten Nordatlantik unterwegs sein werde, muss ich mich auf die Dinge verlassen können. Und also ich habe euch da nicht irgendwas von Bastelwerk erzählt, wobei man muss natürlich schon dazu sagen, dass ab einer gewissen Größe der, wie soll man sagen, der Einbauten hat man automatisch eine gewisse Komplexität dabei, die einfach nicht mehr für jedermann so einfach zu installieren sind. Darum gibt es ja Profis, die das können. Das Design von so einer Elektronikanlage und das Ganze dann zu installieren, weil es eben dann mehr ist, als eben nur, ich sag mal, die Navionics-App auf dem Tablet zu installieren. Und ich sag mal, jemand, der vielleicht keine Ahnung hat, bekommt dann vielleicht sozusagen das Gefühl, es geht hier um Basteln. Nein, es geht hier um den Einbau von komplexer Elektronik. In jedem Fall werde ich das OpenCPN, weil dafür habe ich mich jetzt einmal entschieden. Ich möchte dazu sagen, es gibt natürlich auch jede Menge andere Software. Ich habe ein bisschen jetzt auch recherchiert und ein paar Tipps bekommen. Kommerzielle Software und so weiter für Navigation, nicht nur das OpenCPN und das Qt-WLM, von dem ich schon gesprochen habe, sondern auch andere. Vielleicht werde ich dafür einmal einen Podcast vorbereiten, das wird aber auch Zeit dauern, weil jetzt habe ich keine Zeit mehr für das Ganze. In jedem Fall habe ich, wie gesagt, mich für das OpenCPN entschieden und das wird jetzt auf Herz und Nieren auf einem langdauernden Offshore-Segeltörn getestet und ich werde euch dann in jedem Fall irgendwann spätestens in einem Dreivierteljahr oder Jahr davon berichten, wie das Ergebnis ist, aber vielleicht auch schon vorher, weil ich nehme natürlich mein ganzes Multimedia-Equipment mit und werde unter Umständen da ja auch den einen oder anderen Podcast aufnehmen können. Naja, das wird sich herausstellen. Auf Twitter bin ich auf etwas Interessantes gestoßen und das nennt sich Whale Superhighways. Und zwar, genau genommen, ist es eigentlich eine Studie über Wale. Die Links sind natürlich unten in den Shownotes drinnen. Da ist eine sehr nette Grafik auch dabei gewesen, wo man eben sieht, wie die Zugbahnen der Wale auf der Erde sind. Die wandern ja herum in sehr großen Gebieten und können ja tausende Meilen zurücklegen. Und eben bestimmte Walarten haben da eben bevorzugt bestimmte Gebiete und bestimmte Zugbahnen eben, wie der Artikel sagt, sogenannte Whale Superhighways, wo sie eben wandern zwischen ihren, ich weiß nicht, wie man sagt, Laichgebieten oder wobei die gebären ja lebend, ja. Also ja, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, da habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, aber ihr wisst, was ich meine. Schaut euch die Links unten an, super tolle Grafik dabei. Dann habe ich hier nochmal eine Werbung für das Wetterseminar, das am 25.03. bei B3 und Water in Korneuburg neben Wien stattfindet. Die Anmeldung ist auf der B3 Homepage, ist unten auch in den Links dabei. Bei dem Wetterseminar geht es um das Verstehen, Interpretieren und Verstehen von Wetterberichten. Es gibt heute jede Menge Wetterinformationen und man muss diese nur nehmen und verstehen. Das ist das, was der Fokus von dem ganzen Seminar ist, was ich euch da zeigen werde. Also, wie liest man eine Bodendruckkarte? Wie liest man eine Wettervorhersage? Und was sagen einem diese ganzen Wetter-Apps, die es da gibt? Dann gibt es da ein paar Neuigkeiten zum Golden Globe Race ganz kurz. Und zwar hat mittlerweile auch der Tommy Ebelesch das Kap Horn umrundet. Und zwar am 18. Februar. Und auch der Simon Kerwin ist wieder unterwegs und hat am 25. Februar um ca. 22 Uhr UTC das Kap Horn umrundet. Dicht gefolgt von Captain Cook, der ein paar Stunden später, genau weiß ich es jetzt nicht, aber gerade mal 3-4 Stunden dahinter, am 26. Februar in den frühen Morgenstunden ebenfalls das Kap Horn umrundet hat. Und die Ironie an der ganzen Sache ist, dass die beiden beinahe in der Flaute gestanden sind, vorm Passieren des Horns, aber lang gedauert hat das Ganze eh nicht. Auch interessant zum Golden Globe Race habe ich da gefunden, einen Tweet. Und zwar wurde der Jeremy Bagshaw, der sich ja noch im Pazifik vor dem Kap Horn befindet, vom MRCC gewarnt wurde. Und zwar, dass die Gefahr von Weltraummüll besteht. Ich habe das leider dann nicht genauer recherchiert, ob gemeint ist, dass der dann dort abstürzt oder dass dieser Weltraummüll dort bereits abgestürzt ist und eventuell herumtreibt. In jedem Fall eine sehr interessante Warnung. Was ich jetzt schnell recherchieren konnte, ist Weltraummüll. Davon hat ja jeder schon einmal ein bisschen was gehört. Und da habe ich über Weltraummüll, eben Space Debris, wie es eben in der Fachsprache heißt. Und zwar habe ich hier auf der Homepage des Instituts für Weltraumforschung Österreichs unter Space Debris eine Information gefunden. Ganz kurz, und da steht, dass wir derzeit aktuell ungefähr 7000, also nicht wir Österreicher, sondern wir weltweit natürlich, ungefähr 7000 aktive Satelliten im Weltraum haben und 3000 weitere defekte Satelliten, die auch noch da oben herumschweben. Und dann noch ungefähr 30.000 Weltraummüllobjekte von einer Größe als 10 cm. Ja, und die 10 cm, die klingen zwar jetzt lächerlich klein, aber nachdem die Teile da oben ja mit mehreren tausend Stundenkilometern durchs Weltall rasen, kann so ein Einschlag irgendwo natürlich sehr wohl verheerend sein, also zumindest innerhalb der einzelnen Weltraumsatelliten. Zurück zu den Rennteilnehmern auf der Erde. Die Kirsten und der Tommy Ebelesch kämpfen irgendwie im Moment um den ersten Platz, aber aktuell kämpfen sie im Moment eigentlich eher mit Flaute bzw. mit Gegenwind und stehen bereits seit Tagen da mit ungünstigen Windverhältnissen im Südatlantik herum. Der Captain Cook verfolgt sie, der ja an dritter Stelle ist, da der Simon nicht mehr in der normalen Golden Globe Race, sondern in der Chichester-Klasse ist, ist allerdings 810 Meilen dahinter, aber das kommt ihm jetzt zugute, wo er zumindest diesen 810 Meilen Abstand verringern kann, da die beiden eben, wie gesagt, oben da ungünstig herumstehen und es ist jetzt nicht so, dass das morgen vorbei ist, die werden dann noch ein paar Tage mit schlechtem Wetter kämpfen. Es ist insofern interessanter, als dass der Südatlantik generell, also beziehungsweise der Aufstieg im Südatlantik, also vom Kap Horn nach Norden, dann anscheinend tatsächlich wettertechnisch sehr kompliziert ist, weil ich verfolge diese Rennen jetzt schon seit doch schon vielen Jahren und habe da mehrere Grafiken über alle möglichen Rennen, also natürlich auch das alte Golden Globe Race, aber jetzt auch verschiedene Vendées und so. Und im Südatlantik, also im Aufstieg vom Kap Horn nach Norden eben, kann man beobachten, dass die tatsächlich gefahrenen Tracks von den einzelnen Teilnehmern sehr stark divergieren. Und was eben ein Hinweis darauf ist, dass die Wetterverhältnisse dort sehr, wie soll man sagen, sehr verschieden sind und einmal so sein können. Und dann möchte ich mich dem heutigen Thema schon bereits etwas nähern. Heute geht es ums Interfacing, also um die einzelnen Schnittstellen. Insgesamt habe ich da jetzt schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen den Hörern, die sich nicht für diese ganzen Elektronik-Themen interessieren, gegenüber. Ja, dass doch sehr viel um Elektronik geht, aber versprochen, ich werde als nächstes dann irgendwelche anderen Themen bringen, die nicht ständig was mit Hardware und Elektronik zu tun haben, aber nachdem ich das schon so zur Hälfte vorbereitet habe und einfach thematisch jetzt gut dazu passt, werde ich also hier noch anschließen und dieses letzte Thema Interfacing, Schnittstellen, Verbinden von Dingen hier noch mitnehmen. Und das erste, was ich hier jetzt mal stehen habe, ist Plotter versus Computer. Also ich habe ja meine anderen Podcasts verfolgt und mitbekommen, dass ich eben einen Computer an Bord habe und keinen Plotter. Falls hier der Eindruck entstanden ist, dass das ein Entweder-Oder ist, das ist nicht so. Man kann sehr wohl beides machen. Also man ist nicht, das ist keine Entscheidung, wo man sagt, ja, ich mache entweder das eine oder das andere. Also abgesehen jetzt mal von finanziellen Entscheidungsgründen natürlich, ja, aber prinzipiell kann man sehr wohl einen Plotter anschließen und einen Computer und man kann auch mehrere Plotter anschließen. Wenn das Bussystem entsprechend dazu passt und das ist sozusagen das heutige Thema, worum es heute eigentlich geht. Interfacing heißt also Verbinden von den einzelnen Dingen. Interface ist der Fachbegriff, also Interface ist das englische Wort für Schnittstelle. Nur Schnittstellen, da gibt es kein Zeitwort dafür im Deutschen, also nenne ich es einfach Interfacing. Also wie verbinde ich die ganzen Dinge miteinander, sodass das auch funktioniert. Und natürlich sind, ich habe es ganz eingangs schon erwähnt, die Dinge werden ab einem gewissen Grad, wenn man genügend Elektronik dabei hat und Sonderwünsche oder sage ich mal einfach Wünsche hat, wie man sich heute moderne Elektronik vorstellt, dann wird die ganze Thematik sehr schnell sehr komplex und ist oft dann nicht mehr, sage ich mal, für den Laien, der jetzt hier nicht technisch zu viel Hintergründe hat, zu durchschauen, sage ich mal, oder kann durchaus kompliziert werden oder es kommt dann irgendeine Lösung heraus, die halt eben irgendwie funktioniert. Da denke ich oft an die WLANs von vielen meiner Bekannten und Freunde, die halt ja irgendwie dann ja eh funktionieren, aber halt nicht so, wie man es gerne hätte. Im heutigen Podcast möchte ich da einen Streifzug durch diese gesamte Thematik machen. Also werde anschließend keine hundertprozentigen Experten sein und jedes Detail wissen, weil jedes Detail kann ich in der Stunde gar nicht erzählen. Da müsste man wesentlich länger reden, aber ich möchte einen Überblick geben, was es eigentlich alles gibt und was es da so zu bedenken gibt. Also prinzipiell reicht es eigentlich, wenn ich ein Tablet habe und jedes Tablet hat heute einen GPS-Empfänger eingebaut und dann brauche ich mir nur mehr eine Navionics-App installieren und dann bin ich eigentlich schon fertig. Dasselbe kann ich natürlich auch mit einem Notebook machen. Ein Notebook hat in der Regel, also ein heutiges Notebook hat aber in der Regel keinen GPS-Empfänger drin, was aber kein Problem ist. Solche GPS-Teile gibt es in USB, kann man sich um ein paar Euro auf Amazon kaufen und dann steckt man sozusagen das USB-GPS einfach am Notebook an und dann installiert man sich noch irgendeine, was auch immer, Navigationssoftware, also zum Beispiel OpenCPN und es geht schon los. Die Frage, die sich aber stellt, ist, reicht das aber tatsächlich? Weil in der Regel will man ja nicht nur navigieren, wobei in der Regel bedeutet für jeden was anderes, das wisst ihr ja und ich weiß das auch, nachdem ich immer wieder Zuschriften bekomme und da gibt es so viele verschiedene Dinge, die man machen kann oder die einer gerne hätte, dass eben das in der Regel dann doch anders aussieht. Und in der heutigen Zeit hat man natürlich sehr viel Elektronik und man möchte Internet haben und eine SIM-Karte und das WLAN im Hafen und die Sensoren und mein Boot möchte ich überwachen und dann möchte ich auch noch den Batteriemonitor und. Also kommt man von Hundertsten ins Tausendste und eben wie gesagt, das ist dann doch eine ziemlich komplexe Sache. Und will daher wohl überlegt werden und ist nicht einfach getan, indem man drei Dinge zusammensteckt und dann hofft, dass alles Plug and Play funktioniert. Das ist nur etwas, was einem versucht hat, der Bill Gates vor 20 Jahren einzureden. Tatsache, das funktioniert für kleine Dinge, vielleicht zum Beispiel fürs Computerspielen daheim, aber wenn es doch komplizierter wird, dann ist das dann nicht mehr ganz so. Also allen voran möchte man in seine Navigationssoftware oder in seine Navigations-App oder, sag ich mal, in seine Navigationszentrale, nenne ich es mal neutraler, ja nicht nur GPS und Karte drinnen haben, das ist irgendwie eh logisch. Aber man möchte natürlich auch seine gesamten Sensoren, den Autopiloten und so weiter einbinden. Und da kommen wir zu dem Thema Bussysteme. Über die Bussysteme habe ich ja schon sehr ausführlich mehrere Podcasts gemacht. Ich möchte es aber jetzt hier eben, um den Zusammenhang zu verstehen, die nochmal wiederholen bzw. die wichtigen Daten hier mal herausarbeiten und das mal so ein bisschen nebeneinander stellen, was das eigentlich heißt. Und das eine ist einmal eben der berühmte NMEA-0183-Bus und beziehungsweise ein Bussystem ist es eigentlich gar keins. Dann haben wir CTOC 1, das ist ein ebenfalls sehr altes Protokoll von Raymarine. Das ist so ähnlich wie NMEA 0183, aber eben nur so ähnlich. Die sind nicht zueinander kompatibel, man kann es nicht einfach so zusammenstecken, sondern ist elektrisch und auch vom Protokoll her doch anders. Und dann haben wir eben den neuen Marinestandard NMEA 2000, N2K immer abgekürzt in der Regel. Und NMEA 2000 ist eben auch ein Standard unter Anführungszeichen, dazu auch gleich mehr, aber erlaubt eben auch gewisse proprietäre Implementierungen von Datagrammen und so weiter. Das ist also auch nicht ganz so einfach. Ja, das sind einmal so die Standard-Marinebus-Systeme und dann, jetzt habe ich es vorher eh schon erwähnt, dann möchte man natürlich eine Verbindung mit der Außenwelt haben über eben WLAN oder über das, also eben über das Hafen-WLAN zum einen oder über LTE oder 5G. Dann möchte man unter Umständen am Boot auch ein WLAN haben, weil man möchte ja mit seinem, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kartenplotter habe, dann möchte ich ja, und das können moderne Kartenplotter alle, per App auch den Kartenplotter fernsteuern. Also das ist grundsätzlich kein Problem, aber dafür brauche ich eben ein WLAN. Dann habe ich vielleicht noch verschiedene andere Apps, die ich auch ins WLAN geben möchte, die ebenfalls auf meine Elektronik zugreifen, weil ich vielleicht eine eigene Wetterrouting-App habe oder eine eigene Wetterrouting-Software, sagen wir mal, die ebenfalls auf die Daten zugreifen möchte und so weiter. Und um all das miteinander zu verheiraten, kommen wir dann zum nächsten. Da gibt es nämlich Signal K und den Signal K-Server dazu. Werde ich euch dann auch kurz etwas dazu erzählen. Also das sind sozusagen alle die Dinge und die müssen irgendwie miteinander verbunden werden. So, und dann schauen wir uns einmal, um das zu verstehen, was eigentlich die Komplexität ist, möchte ich jetzt die Bussysteme ein bisschen näher noch einmal oder sozusagen die Schwierigkeiten, die da im Zusammenhang sind, noch einmal erläutern. Also da möchte ich mal beginnen mit dem NMEA 0183. NMEA steht übrigens für National Marine Electronics Association, also es ist eine Vereinigung für Marineelektronik und es kommt einem häufig, mir passiert es auch, der Begriff, sozusagen das Wort Bus im Zusammenhang mit NMEA 0183 zusammen, aber es ist nur ein halber Bus eigentlich, nicht so richtig, ja, sondern nur so halb. Es ist nämlich nur eine unidirektionale Übertragung, also in eine Richtung. Und man kann daher nur einen Sender mit mehreren Empfängern verbinden. Man kann also nicht einfach wie bei NMEA 2000 alles zusammenhängen, sondern NMEA 0183 ist unidirektional von einem Sender auf mehrere Empfänger, und zwar bis zu maximal 10, laut RS422 Standard, das ist der elektrische die elektrische Grundlage für das NMEA 0183. Ja? Also man kann nicht zwei Geräte miteinander über NMEA 0183 verbinden, sodass beide Senden empfangen können. Wenn das der Fall sein, also wenn beide Sender empfangen können müssen, dann braucht man dafür auch zwei separate NMEA 0183 Verbindungen zwischen den beiden Geräten. Eins, wo der eine sendet und eins, wo der andere sendet sozusagen. Das Ganze ist elektrisch betrachtet, es ist vielleicht schon sehr technisch, aber ich weiß, ich habe auch technische Hörer, also das Ganze ist elektrisch betrachtet eine sogenannte symmetrische Übertragung, erdsymmetrisch, das bedeutet, man kann also potenzialfrei übertragen, man braucht keine Masseverbindung oder sonst irgendwas und als Übertragungsleitung verwendet man sogenannte Twisted Pair Kabel oder Twisted Pair Verkabelung, das heißt, es sind zwei Adern, die miteinander verdrillt sind, und der große Vorteil von dieser Sache ist unter anderem auch, dass man über unter Anführungszeichen sehr große Distanzen übertragen kann und relativ unempfindlich gegen Störungen von außen sind. Ja, also Störungen von außen sind elektrische Störungen, die auf das Ganze Einfluss nehmen können. Ja. Die Leitungslänge selber ist bei NMEA 0183 unkritisch, also unkritisch jetzt in Bezug auf Boote, man kann da jetzt nicht kilometerweit übertragen, weil Kilometer hat man eh nicht, sondern das, was also eine Bootslänge hergeht, das kann man sozusagen vernachlässigen, ist egal. Dann gibt es natürlich hier auch Übertragungsraten, und die Übertragungsraten sind von, also es gibt so 4800 ist so ein Standard, 4800 Baud und 38400 Baud, also Bits pro Sekunde in diesem Fall jetzt. Ja. Es gibt aber auch ein bisschen schnellere und ein bisschen langsamere, also es ist nicht ganz hundertprozentig einheitlich, und das Ganze ist eben ein Standard, der Anfang der 80er Jahre entstanden ist. Es ist ein uraltes Ding, das einfach unerträglich langsam ist und einfach nicht mehr zeitgemäß. Man hat es trotzdem, aber auf jeden Fall diese Einschränkungen, unidirektional, extrem langsam und limitierte sozusagen Datenübertragungsraten, ist natürlich eine gewisse Einschränkung, das muss man dabei bedenken. Demgegenüber steht jetzt ein NMEA 2000, und NMEA 2000 ist eben ich sage mal, ein de facto Standard. Es ist leider ein bisschen absurd, die ganze Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ich das in dem NMEA in mehr 2000 Podcast gebracht habe. Es ist ein de facto Standard, der eigentlich hier heutzutage von allen Herstellern benutzt wird. Aber tatsächlich ist es so, dass der Standard von der Enmea-Vereinigung eben Copyright geschützt ist und geschlossen ist und vieles überhaupt nicht bekannt ist, wird aber trotzdem verwendet. Also das ist sozusagen ein bisschen eigentlich die Absurdität an der ganzen Sache. Wie dem auch sei, ist halt so. Enmea 2000 ist aber ein modernes Bussystem. Modern muss man sich jetzt unter Anführungszeichen vorstellen. Es ist nämlich ein echtes Bussystem und bidirektional und hat eine Übertragungsrate von 250 Kilobit pro Sekunde, also 250.000 Bits pro Sekunde. Demgegenüber stehen eben die 4.800, was ich vorher von Enmea 0183 erzählt habe. Es ist also um 10er Potenzen schneller, das Ganze. Die beiden heißen Enmea, eben weil sie von dieser Vereinigung sind, aber die sind komplett unterschiedlich. Die sind nicht so ähnlich oder sonst irgendetwas, die heißen nur gleich. Es hat aber das Enmea 0183 technisch betrachtet nicht das geringste mit Enmea 2000 zu tun, außer dass sie beide für den Einsatz auf den Schiffen gedacht sind. Zur Verkabelung habe ich ja einiges in dem anderen Podcast schon erzählt. Es gibt also so einen Kabelstrang, wo man mit Stichleitungen einfach abzweigt. Und auch hier ist es eine symmetrische Übertragung mit Plus und Minus. Anders als bei Enmea 0183 sind aber hierfür eigene Kabel entwickelt worden, mit denen man eben auch die Spannungsversorgung von den Geräten im selben Kabel mit transportiert. Die Buslänge selber ist ebenfalls unkritisch in Bezug auf die typische Größe von Segeljachten. Allerdings die Stichleitungen sind limitiert mit maximal 5 Metern. Ja, und jetzt habe ich vorher schon gesagt, ja, das modernen Standard muss man unter Anführungszeichen sehen. Der heißt Enmea 2000 deswegen, weil er aus dem Jahr 2000 ist und das ist ebenfalls nicht neu. Und in den letzten 20 Jahren hat sich in der Elektronik und Digitaltechnik, in der gesamten IT-Landschaft, hat sich gewaltig viel verändert. Das heißt, Enmea 2000 als modernes System zu bezeichnen, Enmea 2000 ist modern im Hinblick auf, wenn man es mit Enmea 0183 vergleicht, aber wenn man es mit dem, was man heute kann und was man heute möchte, vergleicht, ist auch das schon wieder eine ziemlich altmodische Angelegenheit. Auf einem durchschnittlich normalen Boot, beziehungsweise auf einer normalen Yacht heute, egal wie groß sie ist, wird es in der Regel aber immer so sein, dass man bestehende Geräte hat bereits, die eben verschiedene von diesen Standards unterstützen. Das heißt, man wird Enmea 2000 Geräte haben und man wird Enmea 0183 Geräte haben, mehrere und verschiedene. Und um das alles zu verbinden, haben sich manche vielleicht schon erkundigt und da gibt es die sogenannten Multiplexer. Manchmal werden die Multiplexer auch als Enmea Router bezeichnet. Im Wesentlichen sind das Elektronikteile oder elektronische Geräte, die verschiedene von diesen Bussen miteinander verbinden können. Und zwar ist es so, man braucht dafür ein intelligentes System, weil man nicht einfach alle Enmea 2000 Daten auf Enmea 0183 schicken kann. Und zwar ganz einfach aufgrund von der Bandbreite. Die Daten, die auf Enmea 2000 kommen, sind so viel, dass sie auf Enmea 0183 nicht transportiert werden könnten, weil dieser viel zu langsam ist. Ja? Also moderne, manche werden sich fragen, wo kommen denn die Daten auf einmal her? Ja, moderne Navigationssysteme, also im Zusammenhang zum Beispiel mit Autopiloten und so weiter, senden GPS-Daten alle 10 Millisekunden, ja, also 10 Mal in der Sekunde, werden da ständig GPS-Daten und Kursdaten und sonstige Dinge übertragen. Also nicht nur, manche Sensoren sind auch langsamer. Aber in jedem Fall ist hier enorm viel los auf so einem Bussystem, wenn man da moderne Geräte im Einsatz hat, damit alle sofort auch reagieren können. Das muss man ja auch so sehen. Ja? Wenn der Kartenplotter nur alle paar Sekunden mal GPS-Daten bekommen würde, dann könnte er auch nur alle paar Sekunden die Position von dem Schiff updaten und so weiter. Ja? Und ein Autopilot braucht zum Beispiel sehr akkurate Position, damit er eben entsprechend steuern kann. Weil wenn man mit dem Ruderlegen einfach da 10 Sekunden wartet jedes Mal, dann kann das unter Umständen, unter manchen Voraussetzungen zu langsam sein. Also das unter anderem sind Dinge, warum man nicht die Daten einfach auf der Grund der Geschwindigkeit nicht einfach von NMEA 2000 auf NMEA 0183 schicken kann. Man benötigt also ein Gerät dazwischen, was Information filtert und nur ausgewählte sogenannte Datagramme, also das sind die Daten, die da transportiert werden, eben auf NMEA 183 dann hinüberschickt. Zum anderen kann man die deshalb auch nicht miteinander einfach so verbinden, weil manche Datagramme, also das sind die Nachrichten, ich habe schon gesagt, die in NMEA 2000 existieren, in NMEA 0183 gar nicht existieren. Man könnte das dort gar nicht hintransportieren. Es ist einfach eine andere Sprache und zum damaligen Zeitpunkt, wie eben NMEA 183 entstanden ist, hat es das noch nicht gegeben, was man da transportieren möchte. Man kann die Daten gar nicht übersetzen. Bei diesen Multiplexern gibt es dann unter Umständen eben auch CTOG-1-Schnittstellen. CTOG-1 ist eben das alte Raymarine und ich habe gesagt, es ist so ähnlich wie NMEA 0183, aber eben nur so ähnlich und nicht gleich. Auch das kann man nicht einfach mit einem Umstecker miteinander verbinden, sondern man braucht auch hierfür eben Elektronik dafür, die das Ganze umsetzt und eben von dem einen auf das andere übersetzt. Das heißt, kurz zusammengefasst, so ein Multiplexer oder Router, also ein NMEA-Multiplexer, filtert eben, also setzt Daten zwischen einzelnen Schnittstellen um und kann dabei Nachrichten eben filtern. Man kann das programmieren, was man von links nach rechts sozusagen schicken möchte, von wo nach wo und passt dann eben entsprechend das sowohl Software- als auch Hardware-mäßig an, dass die richtigen Nachrichten auf der anderen Seite ankommen. Das bedeutet aber zugleich auch, es ist jetzt nicht ganz so einfach, man kann das nicht einfach nur anstecken, weil dann wird vermutlich nichts passieren. Man muss sich sehr wohl überlegen, was möchte man wohin sozusagen verbinden und welche Nachrichten und so weiter, um das auch dann richtig verbinden und auch richtig konfigurieren zu können. Ja, und an dieser Stelle möchte ich jetzt ein paar Worte zu Signal-K sagen. Signal-K ist ein modernes Protokoll und es gibt auch eine Software dazu, den Signal-K-Server. Mit modern meine ich in diesem Fall jetzt tatsächlich modern. Also das ist das, was man heute in der IP, in der Internetkommunikation generell zwischen Applikationen sieht. Um das technisch auf den Punkt zu bringen, also Signal-K-Nachrichten sind JSON-Objekte, die eben in einem offenen, dokumentierten Format eben all diese Nachrichten, die es in den anderen beiden Standards gibt, eben in JSON-Objekten definieren und können damit auch über moderne Protokolle, also ich sage jetzt mal zum Beispiel ganz normal über IP-Netzwerke, über TCP, UDP, zum Beispiel aber auch über Websockets transportiert werden, wo sie eben mit, ich sag mal, modernen HTML5-JavaScript und so weiter verarbeitet werden können. Und mit dem Signal-K-Server kann ich dann auch, wenn ich die entsprechende Hardware darunter habe, eben dieses Bus-Management machen, sprich das Verbinden von meinen unterschiedlichen Systemen, die ich im Netz habe, also von den NMEA 2000, von unter Umständen NMEA 0183, und so weiter und auch natürlich dem Ethernet dann, zu dem Ethernet komme ich dann gleich, wo es dann in Richtung von moderner Kommunikation, sprich zum Beispiel eben in Richtung von Apps und sonstigen Spielereien geht, Apps, PC-Software, Computersoftware und so weiter. Ja. Was man mit dem Signal-K-Server damit auch machen kann, ist auf relativ einfache Art und Weise parallel sämtliche Daten aufzuzeichnen, also man kann das im Hintergrund laufen lassen. Das ist zum Beispiel ganz konkret das, was auch ich jetzt auf meinem Boot im Moment habe. Also ich habe hier den meinen, ich nenne es mal Bordcomputer, und auf dem Bordcomputer läuft der Signal K Server und auf diesem wiederum kommen die NMEA 2000 Daten an über die USB-Schnittstelle, über den Konverter von NMEA 2000 auf USB, und dort sammle ich oder kann ich sämtliche Daten einsammeln und aufzeichnen und eben auf Festplatte speichern. Sämtliche Daten, also damit meine ich jetzt tatsächlich sämtliche Daten, ich kann es auch den Windmesser und so weiter, was ich dann während meiner Fahrt machen werde, auch aufzeichnen und die komplette Fahrt mit aufzeichnen. Es sind aber nicht alle Bootsnetzwerke so komplex, dass man gleich einen Signal-K-Server braucht. Wer sich hier eben auf ein derart modernes Management oder wer gerne so ein modernes Management haben möchte und Daten aufzeichnen, so, den kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Wer eine, sag ich mal, komplexe Vielfalt von verschiedensten Geräten hat, die in einem wilden Kabelwildwuchs irgendwie miteinander verbunden sind, denen kann ich das natürlich auch ans Herz legen. Aber es ist natürlich nicht zwingend notwendig. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich rein nur für meine Geräte, also ich brauche den Signal-K-Server für die Navigationssoftware dann, aber nicht für die Busumsetzung, weil bei mir ist alles rein NMEA 2000, außer das Funkgerät. Mein UKW-Funkgerät hat einen NMEA 0183-Eingang für die GPS-Daten und dafür habe ich einen Konverter direkt von NMEA 2000 auf NMEA 0183, der GPS-Daten und Kursdaten eben auf den NMEA 0183-Kanal schickt, und das habe ich direkt mit dem Funkgerät verbunden. Das heißt, ich kann meinen Bordcomputer ausschalten und das Funkgerät kriegt trotzdem die Daten. So viel zum Thema Signal-K, man kann damit noch jede Menge andere Sachen machen. Aber das werde ich irgendwann mal vielleicht in einem anderen Podcast bringen. Ja, und dann möchte ich zum Ethernet kommen. Ethernet ist das Netzwerk oder die Netzwerktechnik schlechthin, ursprünglich erfunden bereits übrigens im Jahre 1973, hat sich bis heute allerdings natürlich weiterentwickelt und ist das Netzwerk schlechthin, also alles, was man daheim hat, was in jeder Firma, überall, die ganze Welt hat Ethernet im lokalen Umfeld. Das ist auch ein bidirektionales Bussystem, also wie ich es bei NMEA 2000 schon gesagt habe, also bidirektional, mehrere Teilnehmer werden miteinander verbunden und alle können in alle Richtungen, also senden und empfangen. Ethernet ist in der Geschwindigkeit noch eine Kategorie oder weit über dem NMEA 2000 drüber, das heißt, ich sag mal, Standardübertragungsraten heute im normalen Umfeld, sage ich jetzt mal, sind entweder 100 Mbit oder 1 Gigabit, also das sind 1000 Mbit, also das ist nochmal um 10er Potenzen mehr als das NMEA 2000. Das geht im Prinzip auch noch schneller, Ethernet gibt es noch in viel schnelleren Varianten, da sind wir aber dann im Carrier-Umfeld oder das findet man dann halt in Serverräumen und so, jetzt laienhaft ausgedrückt. Die Verkabelung an sich ist aber oder führt man sternförmig durch, und zwar von einem sogenannten Switch ausgehend, also das ist so ein Gerät, wo dann viele solche Stecker drauf sind, wo man die ganzen anderen Geräte ansteckt, und das unterscheidet sich eben ein bisschen sozusagen von dem NMEA 2000, was auch elektrisch betrachtet ein Bussystem ist. Das ginge theoretisch, so wie Ethernet erfunden wurde, bei Ethernet auch, allerdings nicht, beziehungsweise mit langsamen Datenraten, das macht man heute einfach nicht mehr, da es auch preismäßig normalerweise nicht dafür steht. Die Länge von Ethernet ist ebenfalls unkritisch auf Booten, das heißt, wir sprechen da von Kabellängen bis 100 Meter, das sollte sich auf jeder Standardjacht ausgehen, und die Kabeln, die man hierfür verwendet, sind die sogenannten CAT6 oder CAT7 Kabeln, und in diesen CAT6 CAT6-Kabel oder CAT7-Kabel sind 4 Adernpaare drinnen. Das heißt, in Summe sind das also 8 Drähte, von denen eben jeweils 2 miteinander verdrillt sind. Für das Ethernet in dieser Standardform werden allerdings nur 2 von den 4 Paaren benutzt. Und zwar eines ist zum Senden und eines ist zum Empfangen. Das ist ein bisschen anders als bei NMEA 2000, wo es ja nur eine Datenleitung für Senden und Empfangen gibt. Und das heißt, bei NMEA 2000 kann daher immer nur ein Gerät senden Und die anderen müssen sozusagen zuhören. Beim Ethernet, da man hier zwei Leitungen, eine zum Senden, eine zum Empfangen hat, können die sogar gleichzeitig senden und empfangen. Die beiden Geräte, die miteinander in dem Stern verbunden sind. Ja, und die Stecker sind, K6-Stecker sind die sogenannten RJ45-Stecker, die jeder kennt daheim von seinem Heimrouter. Diese viereckigen, durchsichtigen Stecker mit dem Schnapperl hinten, das sind die sogenannten RJ45-Stecker und das ist Kategorie 6 Ethernet-Standard einfach. Ja. Ja, zur Stromversorgung, ihr wisst ja, im März 2000 hat die Stromversorgung im Kabel drinnen. Sowas Ähnliches gibt es bei Ethernet auch, aber das ist nicht ganz so einfach. Das nennt sich dann PoE, Power over Ethernet. Und das können manche Geräte, ansonsten, wenn sie das nicht können, muss man die separat versorgen. In der Regel Kleingeräte, moderne Kleingeräte können PoE, also das sind zum Beispiel Kameras, Access Points oder kleine Router oder so. Ich habe euch in einem Podcast ja auch von meiner Masthead-Kamera erzählt und das ist eben also mit einem Ethernet-Kabel verbunden und geht über Power over Ethernet. Das heißt, ich habe über ein und dasselbe Kabel habe ich die Stromversorgung und die Daten. Aber Achtung, PoE ist etwas sehr, sehr Gefährliches. Wer keine Ahnung hat, sollte lieber der Finger davon lassen. Man kann sich damit nämlich die Geräte auch zusammen so kaputt machen. Und zwar deswegen, es gibt hier nämlich hier verschiedene Arten von PoE. Ich möchte es nur ganz kurz erwähnen. Und zwar das eine ist das sogenannte aktive PoE. Aktives PoE ist ein Standard und dabei handeln sich die Geräte untereinander genau aus, wie die Stromversorgung stattfinden soll. Im Wesentlichen sind das 48 Volt und die werden über Leitungen, die zur Verfügung stehen, auf diesem Kabel ausgehandelt, sage ich jetzt mal einfach erklärt. Ja. Es gibt aber dann auch passives PoE und beim passiven PoE wird nichts ausgehandelt, sondern da werden einfach die beiden freien Paare dafür benutzt, die Spannung zu transportieren, über ein Netzteil ganz einfach. Also man speist das mit einem Y-Kabel einfach ein. Allerdings ist passives PoE kein Standard. Man kann also nicht sagen, ja, das sind immer 12 Volt oder 24 oder sonst irgendwas, sondern da muss man eben ganz genau lesen, was auf seinem Endgerät draufsteht und dass man dann auch die richtige Versorgung dafür hat. Also in der Regel sind es meistens 24 oder 48 Volt, aber es kann entweder so und entweder so sein. Also man kann da sehr viel kaputt machen. Man sollte also bei PoE, wenn PoE heißt und man weiß nicht genau, dann sollte man die Alarmglocken läuten, dass man da sehr vorsichtig ist und das tatsächlich richtig macht, sich ausgiebig damit beschäftigt, bevor man da irgendwas ansteckt und dann raucht es. Also bei mir ist so, meine Kamera hat auch passives PoE. Ich habe ein Y-Kabel unten eingebaut und über das Y-Kabel speise ich die in meinem Fall 24 Volt für die Kamera ein und nachdem ich an Bord aber ein 12 Volt Netz leider nur habe, muss ich also, oder beziehungsweise habe ich einen kleinen Mini-Inverter, das ist so ein Zündholzschachtel großer Inverter, der aus den 12 Volt die 24 Volt für die kleine Kamera erzeugt, die gerade mal ein paar Milliampere braucht natürlich. Ja, dann zurück zum Internet. Ja, wofür kann man es noch einsetzen? Oder was ist der Einsatz von Internet? Ja, zum einen, jetzt habe ich schon gesagt, Kameras zum Beispiel. Dann moderne Radars werden ebenfalls, die Daten moderner Radars, Schiffsradars sind also ebenfalls über Internet. Also wer sich ein Radar kauft, da ist meistens so ein dickes Kabel dabei, aber das dann irgendwo ein Breakout hat, also ein Y-Stück, wo man auf der einen Seite eben das Ethernet rauskriegt und auf der anderen dann die Spannungsversorgung. So zum Beispiel beim Halo 20 Plus, das ich mir jetzt da bestellt habe, das hat eben auch so ein Y-Kabel. Und das Ethernet wird eben benutzt, um eben die Daten zu transportieren. Und das geht deshalb über Ethernet, weil es eben zum einen ist, es gibt keinen Bus auf der Welt, der Standard mehr standardisierter ist als Ethernet und es ist die Geschwindigkeit, weil man eben hier enorme Datendurchsätze auch hat zwischen eben dem Radar, also dem sozusagen dem Radom selbst und eben dem Display dann. weil ja die ganzen Daten, die hier hinher geschickt sind, übertragen werden müssen. Und da eignet sich Ethernet einfach. Es ist einfach die Technik schlechthin. Ja, wie gesagt, Kameras und auch das WLAN zum Beispiel. Also WLAN ist basiert grundsätzlich vom Protokoll dann, also die Daten, die übertragen werden, ebenfalls auf Ethernet. Also Ethernet ist dasselbe wie, also WLAN ist dasselbe wie Ethernet, nur halt ohne Kabel, sondern über Funk. Und WLAN übrigens, also wer mal im Ausland ist, das heißt nur im deutschsprachigen Raum WLAN, generell international heißt das Ganze Wi-Fi. Und ja, wenn ihr irgendwo im Ausland einmal im Restaurant seid und nach dem WLAN-Passwort fragt, dann werden euch die wahrscheinlich komisch anschauen, bis sie also nach dem Wi-Fi-Passwort fragen. Ja, das Netzwerkprotokoll, also die Daten, die übertragen werden, die Datagramme, werden über das sogenannte IP-Protokoll transportiert im Ethernet. Und wenn man jetzt alles miteinander verbinden will, eben Kamera und die Sensoren und das Tablet und das Handy und sage ich mal, den Access Point, der mit dem lokalen Hafen-WLAN spricht und so weiter, dann braucht man eben ein IP-Netzwerk in irgendeiner Art und Weise. Wenn man sozusagen miteinander kommunizieren will, es geht nicht darum, dass ich mit einem einzelnen Handy im Hafen-WLAN bin, sondern wenn ich alle miteinander sozusagen verbinden will über ein und dasselbe. Manche werden sich vielleicht schon die Frage gestellt haben, naja, es gibt ja Radars auch mit WLAN und kann ich nicht eh alles mit WLAN machen? WLAN ist doch eh Ethernet. Ja, theoretisch natürlich schon, also softwaremäßig ist es sehr ähnlich, also sozusagen die Datenpakete und so weiter, die hin und her transportiert werden, sind dieselben Frames und es ist ein IP-Netzwerk und so weiter. Das ist alles gleich, aber ein Kabel ist eben ein Kabel. Und ist eben von der Verbindung her einfach zuverlässig, weil mit einem WLAN, es geht eben über Funk, das kann lokal eben am Schiff Reflexionen geben an verschiedenen Dingen, es kann tote Zonen geben, es kann die Bandbreite an manchen Orten nicht groß genug sein und so weiter. Das kennt jeder auch daheim von der Wohnung, dass an manchen Stellen, obwohl man glaubt, es müsste an dieser Stelle eigentlich gehen, geht es aber dann nicht, weil eben aufgrund von Reflexionen von irgendwelchen Metallen, die im Mauerwerk drinnen sind oder sonst irgendwo, das kann am Boot genauso passieren, natürlich über die Stage, über den Mast, über den Motor und sonstige Dinge, die da sind, dass das Ganze eben, dass es einfach tote Winkel gibt und so weiter. Und darum würde ich jetzt gerade was Radar betrifft, zum Beispiel, würde niemals ein Funk, also WLAN-Radar kaufen einfach. Es ist einfach nicht so zuverlässig, weil es funktioniert dann immer nur nicht in dem Moment, wo man es dann braucht. Also würde ich in jedem Fall ein Kabel verlegen. So aufwendig ist das nicht. Und das zahlt sich in jedem Fall aus. Man hat da auf jeden Fall dann eine zuverlässigere Verbindung. Jetzt habe ich ja einiges schon über Netzwerktechnik erzählt, also eben Kabel, WLAN, alles Ethernet, IP-Netzwerke und so weiter. Ich möchte jetzt noch da ein paar weitere Anregungen, Ideen geben, für die man dann eben auch ein gut funktionierendes IP-Netzwerk braucht. Ich sage jetzt einmal, was ist mit modernen Anwendungen? Also Web-Applikationen, Mobil-Applikationen, eben bis hin zu Cloud-Integration, das wird über kurz oder lang, ich meine Cloud-Integration, das ist ein Schlagwort, das in der IT schon seit Jahren gang und gäbe ist, aber da geht es darum, dass man sozusagen über eben die Cloud unter Anführungszeichen von daheim aus, in dem ganz konkreten Anwendungsfall Schiff, seine Daten dann seine Schiffsdaten abfragen könnte. Also das Schiff liegt irgendwo im Hafen und ich möchte jetzt einfach nachschauen, wie geht es meiner Batterie und ich möchte auf die Kamera schauen, ob wer eingebrochen hat und so weiter. Das sind jetzt nur Ideen, an die man vielleicht bedenken möchte. In das Netzwerk möchte man vielleicht, ich sag mal, wieder heim, könnte man sich ja vorstellen, ein WLAN haben, wo ich mit meinem Endgerät, also mit meinem Smartphone drinnen bin und mein Schiffsnetzwerk managt sozusagen das gesamte WLAN, das heißt, managt auch das Verbindungshandling, sprich, es verbindet sich im Hafen mit meinem Hafen-WLAN und wenn ich nicht im Hafen bin, dann habe ich vielleicht einen eben über das Mobilnetz eine Verbindung und dann sagen wir, komme ich in den Offshore-Bereich und dann könnte ich eine Verbindung realisieren, sagen wir, über ein Breitband-Satellitennetzwerk wie zum Beispiel Starlink, ja, und auch das funktioniert und es ist eine Frage der Zeit, bis das immer mehr sozusagen stärker kommen wird. Also ein Bekannter von mir ist gerade in diesem Moment dabei, über den Atlantik zu segeln, wobei ich glaube, dass sie heute oder morgen ankommen und war mit Starlink unterwegs und hat wunderbar funktioniert. Ja. Und man könnte das Ganze ja eben so konstruieren, dass das wirklich komplett soft umschaltet, also dass man selbst sozusagen von der Bedienung her vom Smartphone hier überhaupt nichts mitbekommt. Also das sind nur so Ideen. Damit das Ganze funktioniert, brauche ich aber eben diese softe Umschaltung, benötige ich einen Router, einen Netzwerkrouter dafür, der eben entsprechend das kann. Das könnte zum Beispiel auch ein Raspberry Pi sein, also mein Raspberry könnte das, man kann ihn herrichten, aber es gibt WLAN-Router, aber es gibt Router, die explizit genau das alles schon von Haus aus können, ja, wo man eine SIM-Karte reingeben kann und so weiter. Was man in so einem IP-Netzwerk nämlich auch benötigt, sind irgendjemanden, der IP-Adressen vergibt. Das ist in der Regel eben der Router. Und dieser Router übernimmt dann eben die Verbindung zwischen dem LAN, also den fest angeschlossenen Geräten, wie zum Beispiel den Radar, dem Navigationscomputer, und vielleicht noch anderen Geräten, die ich da verbunden habe, dem WLAN, dem öffentlichen WLAN, dem Mobilnetzwerk und eben gegebenenfalls zum Beispiel dem Breitbandsatelliten oder sonst noch irgendwelchen verbinden. Also dafür würde man dann noch einen Netzwerkrouter benötigen. Ihr seht schon, also es gibt da sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, es kann sich jetzt jeder vorstellen, dass wenn das Ganze tatsächlich funktionieren soll, dass das dann sehr komplex ist. Und also ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt oder in anderen Podcasts auch, dass ich ja auch irgendwie in der IT bin. Also ich bin, mein Steckenpferd ist die Netzwerktechnik und das ganze Routing sozusagen. Und ich kann euch sagen, die Sache ist einfach komplex und wenn man so große Dinge hat, wird das irgendwann einmal, also es kann einfach nicht Plug and Play funktionieren, weil es einfach zu komplex ist, die ganze Angelegenheit. Ja. Aber, wie gesagt, es gibt ja Leute, die sich auskennen, überlegt euch das vorher, was ihr haben wollt und schaut, dass ihr einen Profi findet, der sich dabei auskennt. Ich habe auf meinen Slides da jetzt noch als Verkabelungstechnik das USB stehen, aber ihr wisst ja, was USB ist. Ich sage es trotzdem, das Beste, was man mit USB machen kann, ist nämlich Geräte aufladen. Dazu muss man wissen, wie man es richtig macht. Es gibt ja 100.000 so Ladestecker, wo man dann anstecken kann und dann braucht das Handy trotzdem 3 Stunden zu laden. Ja, das sind die um 5,90 auf Amazon. Wohlgemerkt, Amazon hat auch die richtigen. Also USB ist nicht USB, auch wenn es so aussieht. Bei USB gibt es verschiedenste Standards und sozusagen das aktuell gängige ist USB 3.1 und die Stecker dazu sind die Typ-C-Stecker und laut Standard kann man hier im Prinzip bis zu 240 Watt aufladen, sofern die Elektronik, die Ladeelektronik das hergibt, ja. Und ich habe mir tatsächlich, also gibt es zum Beispiel auch auf Amazon, aber auch in anderen einschlägigen Shops natürlich, Ladestecker gekauft, also welche zum fix einbauen, also keine Ladestecker für den Zigarettenanzünder, sondern welche, die man fix einbauen muss, aber meistens habt ihr am Boot ja jetzt schon welche, die kann man dann einfach austauschen oder ihr baut sie einfach dazu, ich baue jetzt einfach neue dazu. USB 3.0 mit Typ C. Und da habe ich welche gefunden, die gehen bis 65 Watt, also da kann man Fast Charging, kann man das Handy in einer Dreiviertelstunde wieder aufladen. Und die einzige Limitation, die man bei USB hat, ist eben die Kabellänge, was normalerweise 5 Meter ist, länger geht es dann nicht. Und wie gesagt, ihr müsst schauen, dass ihr hier die richtigen Stecker habt. Also wenn ihr einen Ladestecker, auf dem ein USB-C drauf ist, dann ist das schon einmal ein gutes Zeichen. Aber wie gesagt, ihr müsst die entsprechende Leistung auch hergeben. Und was ich bei der Angelegenheit auch erwähnen möchte, Die Leistung, die aus dem Stecker herauskommt, muss zuerst auch von der Batterie bis dorthin transportiert werden. Das heißt, wenn ihr jetzt einen 60 Watt Ladestecker irgendwo am Boot montiert, dann müsst ihr entsprechend auch den im Hintergrund mit einem dick genugen Kabel versorgen. Wer sich da ein bisschen interessiert, der kann sich meine Elektrik-Podcasts, die ich schon vor ein paar Jahren aufgenommen habe, anhören. Aber es muss also sozusagen ausreichend versorgt werden. Und wenn der jetzt, also meiner hat 65 Watt, und wenn man da jetzt durch Kopf, über den Kopf schnell rechnet, sind 65 Watt durch 12 Volt, sind also 5,5 Ampere. Also das ist schon ganz ordentlich. Darf man nicht nur mit einem dünnen Draht hinkommen, sonst kommt da nämlich nichts mehr an bei der Steckdose. Oder es wird ihm warm. Das kann natürlich auch sein. Und besondere Wärme auf Drähten möchte man am Boot nicht haben, weil das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, es war ein guter Überblick und wieder was Interessantes für euch dabei. Ihr könnt mir gerne jederzeit natürlich ein E-Mail schreiben an bernhard@freeskippers.at. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Pfiat euch!